Ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen das Grußwort von Cem Özdemir ankündigen zu dürfen. Cem Özdemir, seit 2008 Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, vorher Mitglied im Deutschen Bundestag, im Europaparlament, aktuell. Eines seiner Schwerpunktgebiete als Bundesvorsitzender der Grünen, was uns sehr freut, ist das Bildungsthema. Und deswegen schien es uns eine sehr gute Gelegenheit, ihn und Sie miteinander ins Gespräch zu bringen. Und ich freue mich, dass er jetzt ein Grußwort an uns richten wird. Bitte, Cem.
Ja, lieber Andreas, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es fällt einem nicht so einfach, jetzt den Schalter umzulegen und zum Thema Bildung und zu den Ergebnissen der Bildungskommission überzugehen, wenn man die Nachrichten da noch im Kopf hat, über die gerade eben Andreas auch schon sprach. Ich will das trotzdem machen und beginnen mit einem Dank auch von meiner Seite aus an die Arbeit, die da geleistet wurde in der Bildungskommission. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, wenn Experten, Sachverständige, Akademiker zusammensitzen, sowas auch so zu machen, dass man dann irgendwann auch zum Abschluss kommt. Ich kann mir vorstellen, dass man die Debatte wahrscheinlich noch jahrelang hätte weitertragen können. Umso größer das Lob dafür, dass man das Ding dann zum Ende auch zusammengeführt hat und es eben auch so formuliert hat, dass es tatsächlich anwendungsorientiert ist. Das ist ja auch immer eine sehr bequeme Ausrede in meinem Berufsstand, dass man immer sagt, ja, da ist ja gar nichts, was hier in uns richtet, was sich quasi praktisch in unsere Arbeit wendet, damit wir es tatsächlich auch in Politik umsetzen können. Wie ich überhaupt glaube, dass wir in der Bildungspolitik gar nicht mehr so sehr ein Forschungsproblem haben. Natürlich gibt es immer noch bestimmte Restbereiche, wo wir wenig Zahlenmaterial haben, aber im Kern handelt es sich heutzutage in der Bildungsreformdebatte eigentlich nur noch um ein Anwendungsproblem, nämlich dass das, was woanders erforscht wurde, was an Kenntnissen da ist, in Politik umgesetzt wird und dass die entsprechenden Mittel dafür natürlich auch bereitgestellt werden. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. Vielleicht bloß eine Vorabbemerkung. Mein Eindruck ist, dass die Bildungsdebatte sicherlich auch durch die PISA-Studie verursacht, heutzutage wieder den Stellenwert hat, den sie in den 70ern schon mal hatte. Wir hatten damals schon mal ein Zeitfenster für Bildungsreform. Heute sind wir wieder in der vergleichbaren Phase, wo es ein Zeitfenster gibt, wo es eine Bereitschaft gibt, über Bildung einigermaßen tabufrei zu diskutieren und Dinge auf den Prüfstand zu stellen, die vor einiger Zeit noch völlig undenkbar waren, dass man überhaupt darüber kritisch diskutiert. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin in Baden-Württemberg auf eine Schule gegangen. Der damalige Kultusminister hieß noch Meyer-Vorfelder. Manchen hier wahrscheinlich nicht ganz unbekannt. Und wenn ich mir mal überlege, was sich in dem Zeitraum seit Meyer-Vorfelder Bildungspolitik für die Union gemacht hat, bis heute so geändert hat an Diskussionsstand, dann sieht man daran, was da alles in Bewegung gekommen ist. Das ist auch ein Verdienst all derjenigen, die sich da seit Jahr und Tag drum bemühen, die Debatte zu öffnen. Deutschland, das kann man, glaube ich, sagen, das war wahrscheinlich mit das erschreckendste Ergebnis für alle in dieser Studie, ist irgendwo im Mittelfeld gelangt, das Land von Humboldt, von den Dichtern und Denkern. Das war sicherlich für viele ein Grund, erschrocken aufzuschreien, und spannend ist auch zu sehen, dass die Ursachenforschung in Deutschland sich wie in keinem anderen Land primär am Anfang darauf beschränkte, vor allem bei den Kultusministerien zu schauen, wie hoch ist der Anteil von Migranten in den anderen Ländern. Das heißt, ist der Grund nicht etwa dafür, dass wir besondere Bildungsprobleme in der Bundesrepublik Deutschland haben, darin begründet, dass wir die Menschen beginnend in den 50er Jahren bis 1973, bis zum Anwerbestopp, gezielt angeworben haben und damit Probleme ins Land geholt haben. Sprich, wenn wir die nicht hätten, wären wir im Bildungsbereich irgendwo wieder da, wo Deutschland gefühlt hingehört. Das finde ich eine sehr bemerkenswerte Beobachtung. Mir hat mal jemand aus dem Bildungsministerium von Finnland erzählt, dass er nach der ersten PISA-Studie sich vor Anrufen aus den deutschen Kultusministerien nicht retten konnte. Und die erste Frage war nicht etwa, wie macht ihr's? Was macht ihr anders? Was können wir von euch lernen? Sondern es war immer dieselbe Frage, wie viele Migranten habt ihr? Das verrät viel über den Denkansatz und ist nicht Anlass für Optimismus, das will ich an der Stelle deutlich sagen. Denn wer so fragt, der kriegt auch nicht die richtigen Antworten. Der ist auf der falschen Spur und wird vermutlich nicht die Reformen einleiten, die notwendig wären. Jetzt könnte man eigentlich nach der PISA-Studie sagen, super, Die Ergebnisse waren entsprechend dramatisch. Jetzt haben wir wahrscheinlich die erste neue Bildungsdekade hinter uns von 2000 bis 2009. Weitere werden folgen, wenn Sie mal zurückschauen, dann kann man, glaube ich, nicht davon sprechen, dass das Jahrzehnt der Bildung, das notwendig wäre, eingeleitet worden ist bereits in dem Maße, wie es notwendig ist. Ein Grund zur Skepsis ist sicherlich, wenn man sich mal anschaut, wer denn dafür zuständig ist, nämlich die Bundesländer. Da wage ich doch einen großen Zweifel dahinter zu setzen, inwiefern die Bundesländer ihre Aufgaben in der Bildungspolitik, so wie es jetzt nach der Föderalismusreform vorgesehen ist, ausschließlich werden Erfolg wahrnehmen können. Das sei mir an der Stelle gestattet. Ich glaube, dass das Thema Kompetenzen für Bildungspolitik, insbesondere auch was die Finanzierung angeht, aber auch was bundespolitische Bildungsleitbilder angeht, dass dieses Thema nochmals auf die Tagesordnung gehört. Und auch da kann ich alle nur einladen, diese Debatte kritisch und offen zu führen. Ich finde es sehr gut, dass in dem Bericht von den Risikogruppen gesprochen wird. Natürlich, das muss man an der Stelle auch der Fairness halber sagen, gibt es auch einige Nachrichten, wo es sich zum Positiven verändert hat. Deutschland hat 2006 besser abgeschnitten als 2003 und als 2000. Die Lesekompetenz der Risikogruppen hat sich geringfügig verbessert. Es gibt aber auch das Ergebnis andersrum. Wenn Sie die IGLU-Studie nochmal betrachten, dann sehen Sie beispielsweise, dass die Lesekompetenz in Hessen dramatisch abgenommen hat. Da geht es übrigens um Kinder, die zu dem Zeitpunkt, als sie eingeschult wurden, war der Ministerpräsident, der auch heute derselbe ist, 3 Jahre bereits im Amt. Also so viel zum Thema Verantwortung an der Stelle. Und wenn Sie die PISA-Studie 2006 nochmal entsprechend berücksichtigen, dann kann man mittlerweile von ungefähr 20% unserer Schülerinnen und Schüler in Deutschland sprechen, die zur Risikogruppe gehören. Das heißt, sie verfügen in Kernbereichen wie Mathematik, wie Lesen und Schreiben, also einer Rechtschreibkompetenz, nicht über das Bildungsminimum, um selbstständig zu lernen oder um später einen entsprechenden Ausbildungsberuf zu ergreifen. Das heißt, wenn man die 20% mal umrechnet, dann kommt man auf jeden Fünften. Das sind, wenn man momentan in Deutschland 9,5 Millionen Schülerinnen und Schüler zur Grundlage nimmt, die allgemeinbildende Schulen besuchen, von der Grundschule bis zum Gymnasium, dann sind 20% 2 Millionen Schülerinnen und Schüler in der Bundesrepublik Deutschland, die nach jetzigem Kenntnisstand ohne die entsprechenden Basisqualifikationen das schulpflichtige Alter verlassen. 2 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die nicht nur wenig lernen, sondern auch das Lernen nie gelernt haben und vermutlich, ohne dass ich da Zukunftsprognosen wagen möchte, die mir nicht zustehen, aber vermutlich auch nicht später die Chance bekommen werden, dieses Lernen zu lernen, später zu erwerben. Das muss nicht nur jeden bildungsinteressierten Bürger beunruhigen, Eltern beunruhigen, Lehrer, Lehrerinnen beunruhigen, sondern es muss im Grunde jeden Bürger und jede Bürgerin beunruhigen, die an der Zukunft dieses Landes ein Interesse daran haben. Und da bin ich beim nächsten Punkt, nämlich bei dem Mythos, dass Bildung bei uns primär ein Integrationsthema ist, das vor allem nur Migranten betrifft. Sicherlich, unter der Risikogruppe sind viele Jugendliche und Kinder nicht deutsche Herkunftssprache oder Kinder, die mit Deutsch nicht als Muttersprache aufwachsen. Und es ist sicherlich auch zutreffend, dass, wenn man das berücksichtigt, die demografischen Veränderungen, das Problem wohl eher nicht kleiner, sondern eher größer wird. Aber, und auch das zeigen alle einschlägigen Studien, in der Risikogruppe finden sich eben auch zahlreiche deutsche Kinder aus Arbeiterfamilien oder entsprechenden sozial benachteiligten Schichten in der Gesellschaft. Dazu nur eine einzige Zahl. Sie kennen wahrscheinlich alle in Berlin die Ergebnisse der Berliner Sprachstandsmessung für Vorschulkinder 2007. 32 Kinder, also jedes dritte Kind ungefähr, deutsche Herkunftssprache, wie es Förderbedarf aufgewiesen in der Bundesrepublik Deutschland, in Berlin. Das macht deutlich, dass wir es eben nicht mehr nur mit einem Problem von Kindern mit Migrationshintergrund zu tun haben. Die Studien, die einschlägig bekannt sind, zeigen, Bildungsarmut betrifft nicht nur Migrantenkinder, sondern eben auch Arbeiterkinder aus deutschen Familien. Bildungsarmut betrifft in besonderer Weise Kinder alleinerziehender Mütter, die versuchen, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren und merken, dass sie im Alltag oft daran scheitern. Bildungsarmut betrifft gerade auch Kinder, die in sogenannten Problemstadtteilen aufwachsen, in ärmeren, in entsprechend benachteiligten Stadtteilen, denen Vorbilder fehlt, weil sie niemanden in der Familie haben, der einen akademischen Hintergrund hat, denen geregelter Tagesablauf fehlt. die in Kindergärten gehen, in Schulen gehen, die völlig überfordert sind, wo das Personal nicht da ist, das nötige die Qualifikation aufweist oder der Personalschlüssel nicht in angemessener Form da ist, um die ungünstigen Ausgangsbedingungen der Kinder entsprechend auszugleichen. Ich vergleiche das immer gern mit dem Bild des Einbeinigen. Das heißt, man sagt ja immer, was habt ihr denn, das sind doch faire Ausgangsbedingungen, es sind dieselben Kindergärten, dieselben Schulen für alle Kinder. Das mag sicherlich stimmen. Es gibt aber einen Unterschied. In der vierten Klasse, wenn die Kinder dann antreten zur Frage, wer auf welche weiterführende Schule geht. Man kann das vielleicht vergleichen mit dem 100-Meter-Lauf. Es sind dieselben 100 Meter für alle. Es sind von mir aus dieselben Turnschuhe. Es ist dieselbe Pistolenschuss, der losgeht, um zu zeigen, dass das Rennen gleich beginnt. Nur die einen Kinder haben ein Bein und die anderen Kinder haben zwei Beine. Das ist das deutsche Schulsystem, übertragen auf die Realität des Jahres 2009. Die Kinder mit dem einen Bein, das sind die Kinder aus der Arbeiterfamilie. Das sind die Kinder aus der Familie, wo eben nicht zu Hause der Brockhaus steht, wo nicht zu Hause die Bücherwand ist, wo nicht zu Hause Mutter oder Vater morgens das Birchermüsli machen und dann dem Kind irgendwie den Weg in die Schule oder in den Kindergarten begleiten, wo zu Hause dann mittags die Sojabratlinge bereitstehen und dann am Nachmittag die Betreuung stattfindet mit entsprechend moderner, kindgerechter Literatur und der Fernseher in der Wohnung gar nicht vorhanden ist, idealerweise. Das ist nicht die Realität da, wo ich wohne, und ist auch nicht die Realität in vielen Familien zunehmend in der Republik. Es mag die Realität sein bei einem Teil unserer Wähler, schauen da manche bei uns an, aber es ist sicherlich nicht die Realität des Querschnitts der Bevölkerung. Von daher muss unser Bildungssystem in die Lage versetzt werden, mit den real existierenden Kindern umzugehen. Und da hilft es auch nicht zu sagen, dass unsere Kinder nicht mehr zu den Bildungseinrichtungen passen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Bildungseinrichtungen von heute passen nicht zu unseren Kindern. Auch das muss in dem Zusammenhang gesagt werden. Und ein weiterer Punkt, den man, glaube ich, deutlich ansprechen muss, Zugang zu Bildung und Zugang zu guter Bildung, muss man eigentlich sagen, ist zu einer zentralen Gerechtigkeitsfrage in unserer Gesellschaft geworden. Früher konnte man mit dem Hauptschulabschluss noch irgendwie sich zurechtfinden, einen einigermaßen angemessenen Beruf bekommen und dann anschließend seine Familie ernähren und möglicherweise sogar noch im Schwäbischen sein Häusle sich finanzieren und bauen. Man konnte eine Lehre als Schlosser machen und ist damit einigermaßen gut über die Runden gekommen. Selbst ohne Schulabschluss hat man es noch einigermaßen früher geschafft, sich trotzdem zurechtzufinden. Das gilt ja vor allem für viele Menschen mit Migrationshintergrund, die in der Frühphase der Anwerbeabkommen in der Bundesrepublik Deutschland gearbeitet haben. Ich muss Ihnen nicht die Geschichte von Rationalisierung, von Automatisierung und Standortverlegung erzählen. Heute entspricht dieses nicht mehr der Realität. Das Bildungssystem ist aber nach wie vor ein Bildungssystem, das basiert auf dieser arbeitsteiligen Gesellschaft, die, wie gesagt, heute nicht mehr unsere Realität beschreibt. Wenn wir heute eine Situation haben, dass jeder zweite Hauptschüler selbst ein Jahr nach Schulabschluss immer noch keine Lehrstelle hat, dann, glaube ich, spricht das eine sehr klare Sprache. Der eigentliche Skandal ist aber, dass bei uns die Frage der Bildungschancen im Prinzip ja bereits im Kreißsaal entschieden ist. Es gibt viele Chefärzte, die machen sich manchmal den Spaß, dass sie einem sagen, im Kreißsaal bei der Geburt des jeweiligen Kindes, das Kind wird später mal aufs Gymnasium gehen und dieses Kind wird offensichtlich den Weg aufs Gymnasium nie finden. Auch das macht deutlich, welche Probleme wir haben. Auch die Schulkommission der Heinrich-Böll-Stiftung gibt sich deshalb nicht damit zufrieden. Deshalb finde ich den Titel Bildungsgerechtigkeit im Lebenslauf, damit Bildungsarmut nicht vererbt wird, auch genau den richtigen Titel. Deshalb begrüße ich die Ergebnisse und die Konzentration auf die Risikogruppen. 20%, um das nochmal zu sagen, sind keine Minderheit. Der demografische Wandel, der Bedarf an Fachkräften spricht hier eine sehr klare Sprache. Bildung ist ein Schlüssel auch zur Entfaltung der Persönlichkeit und zur kulturellen Teilhabe. Da geht es auch um die Frage, ob ich beispielsweise bestimmte Teile unserer Kultur mir erschließen kann. Dafür ist Bildung Voraussetzung oder ob sie mir auf Dauer verschlossen werden. Bildung hat auch was mit Erziehung zur Konfliktfähigkeit zu tun. Bildung hat was mit Demokratieerziehung zu tun. Das merkt man, wenn man sich mit Rechtsradikalismus, mit Fundamentalismus, mit Ultranationalismus entsprechenden Dingen beschäftigt. Bildung hat auch was damit zu tun, dass Risikogruppen eine bessere Chance haben, in der Gesellschaft sich zurechtzufinden und damit alle in der Gesellschaft profitieren. Denn um die Risikogruppen wird man sich früher oder später kümmern müssen. Insofern ist das Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn sicherlich keine Lösung. Und es leitet mich zum nächsten Punkt über. Bildungsgerechtigkeit bedeutet eben nicht ein Verzicht auf das Leistungsprinzip, ein Prinzip darauf, dass auch die Qualität in der Bildung eine angemessene Rolle spielen muss. Auch mit diesem Mythos muss man meines Erachtens dringend aufräumen. Das Ideal der Aufklärung, dass nicht die Geburt, der Geldbeutel, das Geschlecht, die Religion oder früher sagte man noch die adlige Herkunft, die Stellung eines Menschen in der Gesellschaft bestimmen sollen, sondern die persönliche Leistung, die man einzubringen hat. Dieses Ideal der Aufklärung ist bis zum heutigen Tage in der Bundesrepublik Deutschland leider nicht umgesetzt worden, nicht in die Realität umgesetzt worden. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland die Debatte heute so läuft, dass man den Anspruch der gleichen Chancen so übersetzt, dass es quasi übersetzt wird in Form von Leistungsabsenkung. Das heißt, geht es den Kindern, die bislang nicht aufs Gymnasium kommen, besser in der Schule, werden sie besser gefördert, dann heißt es, dass die, die bislang aufs Gymnasium gehen, Einbußen zu erwarten oder zu befürchten haben. Man sieht es an der aktuellen Diskussion in Hamburg beispielsweise, was die spätere Trennung von Kindern angeht. Das zeigt, dass wir in dieser Debatte nur vorankommen werden, wenn wir diese Bildungsreform weder gegen die Schülerinnen und Schüler machen, noch gegen die Eltern machen, noch gegen das pädagogische Personal machen, sondern sie alle müssen an Bord sein und alle müssen begreifen, dass wir in der einen gemeinsamen Gesellschaft nur dann besser vorankommen werden, wenn die Chancen von allen besser werden. Das gilt sowohl für diejenigen, die oben am Leistungsniveau sind, als auch für diejenigen, deren Leistungspersonal oder deren Leistungspotenzial erst noch entdeckt werden muss oder die ein geringeres Potenzial entsprechend mitbringen. Und schließlich, auch das ist sehr wichtig, das Thema Qualität und Struktur darf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, dann müsste man im Grunde sagen, wir brauchen die Kinder früher, wir brauchen die Kinder länger und das, was in der Zeit mit ihnen passiert, muss qualitativ besser werden. Da reicht es nicht, die Hauptschule abzuschaffen und ansonsten nichts dran zu ändern, wenn nicht zugleich auch die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern besser wird. Da reicht es nicht, Geld zu stecken in neue Schulgebäude, wie jetzt über das Konjunkturpaket vorgesehen, wenn nicht gleichzeitig auch die Ausbildung der Erzieher aufgewertet wird. Wenn der Erzieherberuf nicht hoffentlich bald da ist, wo der Grundschullehrerberuf ist, was das Ausbildungsniveau angeht. Und wenn das, was wir heute beobachten, dass mit dem massiven Ausbau von Bildungseinrichtungen die Ausbildung nicht nur nicht Schritt hält, sondern dass wir heute bereits so weit sind, dass wir Hauptschulabsolventen als Erzieher einstellen. Also das genaue Gegenteil dessen stattfindet, was die Bildungsforschung uns in den letzten Jahren gesagt hat. Und schließlich, wenn wir nicht zugleich auch hergehen, gerade in den Problembezirken antizyklisch die besten Schulen, die besten Kinderbetreuungs- und Kinderbildungseinrichtungen einzurichten, damit der Wegzug der Mittelschicht, die Abstimmung mit den Füßen nicht weiter vorangeht. Und diese Abstimmung mit den Füßen, der Wegzug oder die Ummeldung der Kinder aus bestimmten Problembezirken, ist ja nicht nur ein deutsches Problem oder ein Problem von, wie sagt man dazu, Biodeutschen, also Urdeutschen oder Echtdeutschen, sondern es ist ja auch zunehmend ein Problem von solcherlei Leuten wie mir, deren Vorfahren zugewandert sind, denn auch sie, sobald sie Angehörige der sogenannten Mittelschicht sind, haben als erstes nichts Besseres vor, als zu gucken, wie können sie durch Ummeldung dafür sorgen, dass ihr Kind eben nicht in einer Schule ist mit besonders vielen Migranten, mit besonders vielen Kindern aus einer Arbeiterfamilie. Sie haben nicht Unrecht, sondern Unrecht haben diejenigen, die dafür sorgen, dass die Schulen dort, wo sie wohnen, nicht in dem Zustand sind, dass sie ihre Kinder gern dorthin schicken. Also müssen wir dafür schauen, dass wenn wir Bildungsreform machen, vor allem in den Problembezirken anfangen und dafür sorgen, dass dort besonders gute Bildungseinrichtungen drin sind. Und schließlich, ich komme zur Rolle der Eltern. Natürlich darf man die Eltern nicht aus der Verantwortung entlassen. Natürlich kann der Staat nicht alle Probleme lösen. Im Idealfall mit den Eltern, im Idealfall geht es Hand in Hand, dass man enge Zusammenarbeit hat. Aber da, wo ich das Pech habe, dass meine Eltern das nötige Wissen nicht mitbringen, da, wo ich das Pech habe, dass meine Eltern möglicherweise das Interesse nicht mitbringen, Da darf das Kind nicht allein gelassen werden damit, sondern da hat der Staat die Aufgabe, dass er in der Zeit, in der er über die Kinder verfügt, wo er die Kinder hat, dass er dort versucht, nach Möglichkeit Defizite aus dem Elternhaus sofern möglich auszugleichen. Diesen Anspruch darf eine Gesellschaft nicht aufgeben. Und ich füge hinzu, auch die Mittelschichtseltern haben eine wichtige Aufgabe. Sie können zum Teil das ausgleichen, was vielleicht die Eltern, die eigenen Eltern nicht leisten können. Damit meine ich beispielsweise, dass die Erziehung nicht nur in der Schule stattfindet, sondern sie findet auch über die Freundschaften statt, wenn ich deutsche Freunde habe und die mich nach Hause mitnehmen. Und die Eltern dann eben nicht nur die Hausaufgaben des eigenen Kindes kontrollieren, sondern auch bei den Hausaufgaben des Arbeiterkindes und des Migrantenkindes draufschauen. Ich rede da aus eigener Erfahrung, weil das waren die wenigen Male, wo ich meine Hausaufgaben gemacht hatte, wenn mich meine deutschen Freunde zu Hause zu sich eingeladen hatten und die eben dann auch nach meinen Hausaufgaben geschaut haben. Deshalb finde ich auch diesen Punkt sehr wichtig, dass die gesamte Gesellschaft ihren Teil an Verantwortung übernimmt. Meine Damen, meine Herren, am Schluss muss man natürlich in dem Wahljahr auch was zur Finanzierung sagen. Sonst werden Sie zu Recht sagen, es ist ja alles schön und recht, was er sagt, aber es muss ja irgendwie auch bezahlt werden. Ich will dazu, um Sie nicht mit Zahlen zu langweilen, nur sagen, wir sind in Deutschland auf einem Niveau, OECD-weit werden im Schnitt 6,2 Millionen der Wirtschaftskraft für Bildung ausgegeben. Bei uns sind es 5,2%. Die Differenz macht plus minus ungefähr 20 Milliarden Euro aus, die wir in der Bildung Jahr für Jahr unterfinanzieren. Da hat man ungefähr eine Größenordnung dessen, was wir dringend im Bildungsbereich investieren müssen. Wir haben dazu mehrere Vorschläge gemacht. Ein ganz, ganz konkreter Vorschlag, von dem ich mich freue, dass ihn jetzt auch die SPD aufgegriffen hat, ist der sogenannte Bildungssoli. Das heißt, dass wir die Mittel, die für den Aufbau Ost vorgesehen sind und ab 2010 abgeschmolzen werden, dass wir diese Mittel nicht einfach verstreichen lassen oder nicht einfach im Haushalt verschwinden lassen, sondern diese Mittel gezielt in Bildungsinvestitionen lenken, dann hätten wir Mittel, die wir dringend brauchen für die ehrgeizigen Reformen, die uns vorstehen. Lassen Sie mich schließen mit einem Satz von Derek Bock, ehemaliger Präsident der Harvard-Uni, der mir sehr gut gefällt und so ein bisschen die Überschrift vielleicht sein könnte für alle Bildungsdebatten der Zukunft. Wenn du denkst, Bildung ist teuer, versuch's mit Dummheit. In diesem Sinne, herzlicher Dank.